NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt die Ulrike Heckmann. Die Themen: die Ergebnisse der Afghanistan-Konferenz in Bonn, Zwischenbilanz beim SPD-Bundesparteitag in Berlin, überraschende Signale aus Peking beim Klimagipfel in Durban, die deutsch-französischen Pläne zur Stabilitätsunion in der Eurozone, scharfe Kritik der OECD am Wahlverlauf in Russland, neue Sicherheitsdebatte in Frankreich nach Greenpeace-Aktion in Atomkraftwerk und die Verleihung der alternativen Nobelpreise in Stockholm. Afghanistan steht vor einer Zäsur. Die internationalen Kampftruppen ziehen bis 2014 ab. Die Staatengemeinschaft richtet die Hilfe dort neu aus. Nur die Frage, welche Unterstützung braucht Afghanistan? Was ist die internationale Staatengemeinschaft bereit zu geben? Und was muss Afghanistan selbst leisten, damit das Land eine Zukunft hat? Um all das ging es bei dieser Konferenz in Bonn. Thomas Nehls hat sie für uns verfolgt. Herr Nehls, mit welcher Botschaft endete diese Konferenz?
Fragt man, als ob ein politischer PR-Berater die letzten Pressemitteilungen geschrieben hätte, sind diese Überschriften geliefert worden den Medien. Wir lassen Afghanistan nicht im Stich, heißt es in der Botschaft von Bonn, so ist sie betitelt. Afghanistan muss seine Hausaufgaben machen und wir unterstützen den Aussöhnungsprozess, gemeint ist der mit den Taliban, die allerdings auch nicht hier waren, genauso wenig wie Pakistan. Und deshalb hat sich auch der hauptsächliche Gast, Hamid Karzai, der Staatspräsident von Afghanistan, sehr wohlig gezeigt vor gar nicht allzu langer Zeit, als die Konferenz endete.
Der heutige Tag ist ein wichtiger Tag in der Geschichte, ein goldener Tag der internationalen Verpflichtung gegenüber Afghanistan.
Das sehen natürlich nicht alle so, denn sie ziehen auch Bilanz, fragen, was ist in den letzten 10 Jahren geschehen und was kann geschehen, wenn Ende 2014 dann wirklich die Kampftruppen der internationalen Kontingente fort sein werden. Und dafür ist eben hier einiges zugeschnitten worden. Und dazu hat Guido Westerwelle, der Gastgeber und deutsche Außenminister, erklärt, dass all dies auf Gegenseitigkeit beharre.
Afghanistan bekennt sich dazu, seine Bemühungen für gute Regierungsführung, für Demokratie und zur Bekämpfung der Korruption zu verstärken. Und die internationale Gemeinschaft ist im Gegenzug bereit, Afghanistan auch nach dem Abzug der kämpfenden Truppen über 2014 hinaus beizustehen.
Es war also keine reine Geberkonferenz, obwohl da Zusagen schon gemacht worden und auch Forderungen gestellt wurden von wiederum Hamid Karzai. Der hat gesagt, bis 2024 brauche man sicherlich einige Milliarden und er ließ irgendwie durch die Blume erkennen, das könnten ja dann die sein, die man militärisch einspare.
Papier ist geduldig, wie geschlossen und wie entschieden steht denn die internationale Staatengemeinschaft hinter dem Bekenntnis, Afghanistan auch in Zukunft zu helfen?
Sie hat ja keine Alternative, deshalb gab es auch keine abweichenden Meinungen. Allerdings, erstaunlicherweise war ja hier sogar der iranische Außenminister mit einer Forderung, doch möglichst bald und schneller als 2014 alle Truppen abzuziehen. Aber auch da, selbst da, gab es die Bereitschaft, obwohl man ja über Kreuz liegt mit dem sogenannten Westen, doch für Stabilität im Westen Afghanistans, da grenzen ja die Länder einander an, zu sorgen, beispielsweise auch den Rauschgifthandel zu bekämpfen etc. Also das ist schon ein geschlossener Eindruck und der kam da nicht von den PR-Beratern.
Afghanistan selbst sagt, ohne Pakistans Unterstützung schaffen wir das nicht, Frieden auf Dauer zu haben in unserem Land. Nach der Absage aus Islamabad war das auch die einhellige Reaktion international. Wie schwer wog es nun, dass Pakistan nicht vertreten war?
Das war schon zu spüren, ein Defizit, dieses Fernbleiben, aber das Pfeifen im Wald, das war auch zu hören, beispielsweise wieder bei Guido Westerwelle, der sich versichert hatte bei seiner pakistanischen Kollegin, dass alles umgesetzt werde, denn auch Pakistan sei interessiert an einer Befriedung der Lage, eben nur aus diesem aktuellen Anlass, dem Beschuss der NATO-Flieger gegen diesen pakistanischen Stützpunkt, nicht aus innenpolitischen Gründen wahrscheinlich auch in der Lage gewesen, hier teilzunehmen. Aber man sei im Geiste dabei gewesen, so ungefähr sprach es sich herum. Aber das hat nicht jeder geglaubt.
Soweit Thomas Nehls von der soeben zu Ende gegangenen Afghanistan-Konferenz in Bonn. Grund für die Absage Pakistans, wie erwähnt, waren amerikanische Luftangriffe entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze, bei denen vor anderthalb Wochen zahlreiche pakistanische Soldaten ums Leben gekommen waren. Pakistan ist für die Taliban seit langem Rückzugsort. Die USA kritisieren, die pakistanische Regierung gehe nicht entschieden genug dagegen vor und machen mit unbemannten Drohnen selbst Jagd auf Aufständische. Trotz der jüngsten Spannungen bemühen sich beide Seiten derzeit allerdings auch, die Beziehung wieder einzurenken. Aus Washington, Rüdiger Paulert.
Die USA folgen dem Ultimatum der pakistanischen Regierung und räumen den Drohnenstützpunkt Shamsi in Südwest-Baluchistan. Nach Angaben des amerikanischen Botschafters in Pakistan würden die USA alles tun, um den von der pakistanischen Regierung vorgegebenen 11. Dezember einzuhalten. Nach Angaben von Augenzeugen wurden bereits am vergangenen Samstag amerikanische Transportflugzeuge vor ihrem Abflug vom Stützpunkt Shamsi mit Containern beladen. Militärisch ist die Bedeutung dieses Drohnenstützpunktes nach amerikanischen Angaben eher gering. Es habe sich um einen Ausweichstützpunkt bei schlechtem Wetter und bei technischen Problemen mit den Drohnen gehandelt. Politisch aber unterstreicht der Abzug, dass die Beziehungen zwischen den USA und Pakistan nach der versehentlichen Tötung von 24 pakistanischen Soldaten durch einen NATO-Luftangriff auf einem erneuten Tiefpunkt angelangt sind. Offiziell äußern sich die Amerikaner nicht zum Einsatz von Drohnen in Pakistan. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass Präsident Obama den Drohneneinsatz zur Beobachtung und Tötung von Taliban- und Al-Qaida-Führern verstärkt hat.
Wie kommt Afghanistan zur Ruhe? Welche Zukunft hat das Land? Die Bilanz der Afghanistan-Konferenz kommentiert Christoph Heinzle.
Das war nötig. Hilfe für Afghanistan über 2014 hinaus ist wichtig. Die Botschaft von Bonn, die internationale Gemeinschaft, lässt Afghanistan nicht im Stich. Das könnte beruhigen. Schließlich fürchten viele Afghanen, mit dem internationalen Truppenabzug könnte auch ein Nachlassen der Hilfe verbunden sein. Ein Trauma droht aufzubrechen, denkt man an die 90er Jahre, als sich die internationale Aufmerksamkeit abwandte und ein blutiger Bürgerkrieg begann. Doch wie viel ist diese heute hundertfach gemachte Zusicherung der Hilfe wert? Dazu hatten die Außenminister wenig zu sagen. Zivile Hilfe ja, finanzielle Zusagen zunächst Fehlanzeige. Wie viel Geld Afghanistan bekommen wird, bleibt der nächsten Konferenz überlassen, einer Geberkonferenz in Tokio im Juli kommenden Jahres. Dass man den afghanischen Institutionen, Verwaltung, Regierung, Justiz noch nicht traut, wurde heute deutlicher als bislang. Defizite in der Regierungsführung, bei der Korruptionsbekämpfung und im Wahlprozess spricht das Abschlussdokument offen an. Doch der Wunsch nach funktionierenden Institutionen stand schon in vielen Abschlussdokumenten zuvor. Allein die Fortschritte waren bislang bescheiden. Die Regierung Karzai bleibt geprägt von Vetternwirtschaft, Eigennutz und Allianzen mit Warlords. Es ist nicht zu erkennen, warum sich das jetzt ändern sollte. Die Institutionen wurden, häufig nach westlichem Vorbild, zwar geschaffen, aber nicht zum Leben erweckt. Die Parteiendemokratie steckt in den Kinderschuhen, weil Karzai sie nie wollte und der Westen sie zu selten einforderte. Und die internationale Entwicklungshilfe, sie bleibt weiterhin punktuell und kurzsichtig, zu wenig vernetzt und koordiniert. Fraglich bleibt auch, warum der Versöhnungsprozess nun Auftrieb bekommen sollte. Konkret, warum Friedensgespräche mit den Taliban erst einmal in Gang kommen sollten. Reicht die dürre Verpflichtung der afghanischen Nachbarstaaten zur Unterstützung dieses Prozesses? Werden nun die Taliban-Führer in Pakistan mit der Unterstützung Islamabads an den Verhandlungstisch kommen? Ein weiteres dickes Fragezeichen bleibt, auch beim Militäreinsatz. Die Kampftruppen sollen abziehen bis 2014, doch was kommt danach? Unter anderem Vertreter der afghanischen Zivilgesellschaft bezweifelten hier in Bonn, dass die afghanischen Sicherheitskräfte mit der labilen Sicherheitslage selbst klarkommen. US-Außenministerin Clinton kündigte heute schon mal an, man wolle die Terroristenjagd weiter gemeinsam mit den Afghanen betreiben. Viel Wortgeklingel in Bonn also, viele Willenserklärungen, wenig Konkretes. Davon haben die Afghanen schon zu viel gehört im vergangenen Jahrzehnt. Viele warten weiter auf greifbare Ergebnisse von der internationalen Gemeinschaft und von ihrer eigenen Regierung.
Ein Kommentar von Christoph Heinzle. Auch wenn die nächste Bundestagswahl noch 2 Jahre hin ist, die SPD will im Bund zurück an die Macht. Auf dem Bundesparteitag in Berlin übten sich die Sozialdemokraten heute erneut in Selbstbewusstsein. Die neue Führungsspitze steht, Sigmar Gabriel ist im Amt bestätigt. Heute Nachmittag ging es an die Inhalte. Kinder und Familie, Bildung und Integration sowie Arbeit und Alterssicherung. Aus Berlin, Anne Meyer.
Unser Kapital, Demokratie und Gerechtigkeit. So lautet das Motto des SPD-Bundesparteitages in Berlin, das offizielle zumindest. Das inoffizielle ist deutlich offensiver. Die SPD ist wieder da und will 2013 zurück an die Macht, ruft Parteichef Sigmar Gabriel den Delegierten zu.
Und ich sag euch, dabei setzen wir auf Sieg und nicht auf Platz. Mein Gott, eine Partei, die 148 Jahre alt ist, die kann nicht noch mehr Juniorpartner in der Koalition werden. Die muss sie anführen.
Anführen in einer rot-grünen Bundesregierung, auch das macht Gabriel unmissverständlich klar. Zudem appelliert Gabriel an die Genossen, damit der Politikwechsel auch wirklich klappt, ist Kampf angesagt um jeden Wähler und vor allem um die, die damals die Urne gemieden haben.
Und lasst uns Ihnen sagen, wenn ihr wirklich was anderes wollt, als ihr jetzt erlebt, dann müsst ihr 2013 und übrigens davor schon in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und in Bayern eine Partei wählen. Das ist die SPD.
Gabriel trifft den Ton in seiner gut 90-minütigen Rede. Nicht nur, weil er an das neue, das gestärkte Selbstbewusstsein der Sozialdemokraten appelliert, sondern auch, weil er zu aktuellen und grundsätzlichen Themen Stellung bezieht. Die NPD gehört verboten. Bildung, ein Bereich, in den mehr Geld fließen muss. Und schließlich der Schuldenabbau, ein zentraler Punkt für die SPD. Schließlich war es ein Sozialdemokrat, so Gabriel weiter, nämlich der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der dafür gesorgt habe, die Schuldenbremse im Grundgesetz zu verankern. In diesem Moment hält die Saalkamera voll auf Steinbrück. Der nickt zustimmend und wirkt fast ein wenig verlegen. Eine Eigenschaft, für die der SPD-Kanzlerkandidatenkandidat nicht unbedingt bekannt ist. Überhaupt. Die K-Frage, Steinmeier, Steinbrück oder Gabriel, wer von den dreien das Rennen macht, entscheidet sich frühestens in einem Jahr.
Bis dahin lasst den Medien ihren Spaß, aber beteiligt euch nicht dran. So bleiben wir im Gespräch, aber kommen nicht ins Gerede, liebe Genossinnen und Genossen.
Am Ende gibt es stehende Ovationen für Gabriel und Rückenwind vom Parteitag, der den Vorsitzenden mit fast 92% im Amt bestätigt. Bei seinem Antritt vor 2 Jahren waren es rund 2 Prozentpunkte weniger. Generalsekretärin Andrea Nahles bekommt beim anschließenden Votum deutlich weniger Stimmen, rund 73% und damit ein Plus von 4. Während Gabriel in seiner Rede viele Themen anreißt, konzentrierte sich Nahles darauf, die schwarz-gelbe Koalition in Berlin und speziell Kanzlerin Angela Merkel und ihren Vize Philipp Rösler zu attackieren.
Macht euch bitte die Alternative klar. Weiter wursteln mit Merkel und Rösler, weiter mit der großen Glucke und einem halben Hähnchen.
Der Parteitag bestätigt nicht nur Gabriel und Nahles in ihren Ämtern, sondern auch die stellvertretenden Parteivorsitzenden Hannelore Kraft, die von allen mit 97,2% das beste Ergebnis einfährt. Olaf Scholz, Klaus Wowereit und Manuela Schwesig landen jeweils bei deutlich über 80%. Genau wie die Neue im Kreis, Aydan Özus, Bundestagsabgeordnete aus Hamburg und die erste stellvertretende SPD-Vorsitzende mit türkischen Wurzeln. Während die Wahlen also reibungslos gelaufen sind, gibt es 2 Themen, die auf dem Parteitag noch für Konflikte sorgen könnten. Die Frage der zukünftigen Rentenpolitik und die Ausrichtung der SPD im finanzpolitischen Bereich. Das eine heiße Eisen wollen die Delegierten noch heute Abend anpacken, das andere morgen. Dann hat auch der letzte aus dem Kanzlerkandidatentrio seinen großen Auftritt, Peer Steinbrück. Er bringt den Leitantrag Wirtschaft und Finanzen ein.
Die internationale Klimakonferenz in Durban ging mit dem Beginn der Ministergespräche heute in ihre 2. Woche. Bis Freitag soll entschieden sein, wie es nach dem auslaufenden Kyoto-Abkommen weitergehen kann. Viele Industriestaaten wollen einen Kyoto-Folgevertrag auf die lange Bank schieben. Nun signalisiert zumindest das Schwellenland China Kompromissbereitschaft. Zwar fürchten Umweltverbände, das sei zu spät und zu wenig, und die USA zweifeln an der Glaubwürdigkeit Chinas, doch die Signale aus Peking ließen in Durban aufhorchen.
Die Hintergrundmusik zum Klimagipfel in Durban, vorgetragen von 20 Sängerinnen auf einer Bühne auf dem Konferenzgelände. Hinter den Kulissen geht es längst nicht so gut gelaunt zu. Die Beamten haben nach einwöchigen Verhandlungen mehrere Texte vorgelegt. Jetzt müssen Politiker die Knoten durchschlagen. Immerhin, einer der größten Klimasünder bewegt sich. China zeigt sich kompromissbereit. Chefunterhändler Xi Chenhua. Nach 2020 müssen wir ein rechtlich verbindliches Abkommen für den Klimaschutz aushandeln und China würde einem solchen Abkommen beitreten. Allerdings betont Xi, China ist immer noch Entwicklungsland. Soll heißen, wir tun was, aber erst müssen andere liefern. Die Industriestaaten sollen nachweisbar bisherige Verpflichtungen erfüllen und sie müssen noch mehr tun und dafür das Kyoto-Protokoll weiterentwickeln, verlangt der Minister aus Peking und erfordert finanzielle Hilfe für ärmere Länder. Der deutsche Delegationsleiter Carsten Sach nennt Pekings Haltung konstruktiv.
Was China augenblicklich macht, ist wirklich imposant. Wenn jeder so viel täte wie China, glaube ich, wären wir ein ganzes Stück weiter in dem Prozess.
Das Kyoto-Protokoll nach der ersten Verpflichtungsperiode ausbauen, einen Fahrplan für den künftigen Klimaschutz festlegen, große Schwellenländer rechtlich verpflichten. Berlin und Peking scheinen in einigen Punkten an einem Strang zu ziehen. Sach bleibt vorsichtig. Wir versuchen gerade zu verstehen, was die Chinesen eigentlich meinen. Denn für die deutsche Seite ist auch klar, China muss als zweitgrößter Klimaverschmutzer ebenfalls mehr tun und es muss andere mitziehen.
China wird wie die USA immer als der große Partner angesehen, den es zu bewegen gilt. Also wenn China sich bewegt, hat dies Einfluss und hat einen wichtigen Einfluss.
Wenn Chinas Wirtschaft so rasant weiter wächst, dann wird der Durchschnittschinese in 8 Jahren genauso viele Treibhausgase verursachen wie der Durchschnittseuropäer. Deshalb will EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard prüfen, ob China es ernst meint.
Ob großes Land oder kleines, ob arm oder reich, jede Verpflichtung zum Klimaschutz muss die gleiche rechtliche Verbindlichkeit bekommen.
Wir werden nachfragen, ob Peking dazu bereit ist, sagt Hedegaard, ob China auch die Schwellenländer zum Klimaschutz verpflichten will. Dann und nur dann möchte die Europäische Union mit weiterreichenden Zielen vorangehen.
Wir müssen sicher sein, dass uns andere folgen, wenn wir eine Brücke in die Zukunft bauen. Nicht jetzt, das verstehen wir, aber bald.
Denn, so die Klimakommissarin aus Brüssel, genügend Zeit zum Nachdenken hatte die Weltgemeinschaft. Jetzt muss sie endlich handeln.
Über den Tag in Durban, Jakob Mayer. Europa braucht eine in allen Euro-Ländern einheitlich definierte Schuldenbremse. Seit Monaten werben Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy für diese Idee. Doch in der Eurozone herrscht Skepsis. Auch in Frankreich selbst stößt die Initiative auf den Widerstand der Opposition. In Paris machten Merkel und Sarkozy heute noch einmal deutlich, wie sie sich eine europäische Stabilitätsunion vorstellen. Efi Seibert.
Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy wollen die EU-Verträge ändern. Darin sollen strengere Stabilitätsregeln für den Euro festgeschrieben werden. Sollten dabei nicht alle 27 EU-Länder mitziehen wollen, dann wird es eben nur mit den 17 Euro-Ländern durchgezogen, so Angela Merkel.
Wir sind auch absolut entschlossen, wenn es dabei Schwierigkeiten gibt, wenn jemand nicht mitmachen will oder nicht kann, dass wir dann sagen, der Euro ist uns so wichtig, dass wir dann auch den Weg der 17 Euro-Mitgliedstaaten gehen und offen sind für andere, die dabei mitmachen wollen. Wir können nicht ein Kontinent sein, der sich eine gemeinsame Währung gibt und anschließend, wenn wir merken, wir müssen die rechtlichen Grundlagen verändern, nicht mehr in der Lage ist, diese rechtlichen Grundlagen auch so zu verändern, wie es die Realität erfordert.
Wer dann gegen die festgelegte Schuldenbremse verstößt, wird automatisch bestraft. Allerdings kann der Europäische Gerichtshof dabei nicht in die nationalen Haushalte eingreifen oder sie annullieren. Er gibt die Verstöße nur an die nationalen Gerichtshöfe weiter. Eurobonds lehnen beide Regierungschefs ab. Eine gemeinsame Haftung für Schulden hilft niemandem weiter, sagte Präsident Sarkozy. Die EZB, die Europäische Zentralbank, soll unabhängig bleiben und sich nicht mit zusätzlichen Käufen von Staatspapieren in der Krise engagieren. Das hatten fast alle außer Deutschland gefordert. Dafür hat die Kanzlerin nachgegeben bei der Beteiligung der privaten Banken im neuen Rettungsschirm ESM. Sie werden erstmal nicht im bisherigen Maße mit zur Kasse gebeten. Der ESM soll aber vorgezogen werden und schon Ende nächsten Jahres beschlossen werden. Diese heute vereinbarten deutsch-französischen Vorschläge wollen Merkel und Sarkozy jetzt in einem Brief an EU-Ratspräsident Van Rompuy schicken. Donnerstag soll dann auf dem EU-Gipfel darüber debattiert werden.
Die von Merkel und Sarkozy geforderte Schuldenbremse würde die Euro-Staaten künftig schneller in die Pflicht nehmen. Und dass das nicht nur Gedankenspiele sind, sondern offizieller Tagesordnungspunkt beim nächsten EU-Gipfel, dürfte den Regierungen der Euro-Krisenstaaten rhetorische Hilfe sein, die Sparzwänge im eigenen Land zu vermitteln. Heute hat die irische Regierung bereits weitere harte Jahre angekündigt und in Rom warb Regierungschef Monti um Rückendeckung des Parlaments. Jan-Christoph Kitzler.
Mario Monti hat heute versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Neben einer Pressekonferenz mit ausländischen Journalisten hat Italiens Regierungschef auch dem Abgeordnetenhaus sein Reformpaket vorgestellt. Später war ein ähnlicher Termin im Senat vorgesehen. Nach einem turbulenten Wochenende, an dessen Ende die Übergangsregierung harte Einschnitte, aber auch Zugeständnisse an die Wirtschaft verkündete, sind grundsätzliche Proteste weitgehend ausgeblieben. Die linken Parteien, die Gewerkschaften und auch die italienische Bischofskonferenz mahnen zwar mehr Gerechtigkeit an, etwa bei der Reform des Rentensystems, aber zu Streiks wird es vorerst wohl nicht kommen. Auch Parteien des rechten Spektrums fordern Nachbesserungen. Mario Montis Regierung hat die Unterstützung einer großen Mehrheit im Parlament. Möglicherweise wird diese Mehrheit aber schrumpfen, wenn die Abgeordneten in spätestens 60 Tagen der Reform zustimmen müssen.
Bei der Parlamentswahl in Russland scheint die Rechnung für den russischen Ministerpräsidenten Putin aufgegangen zu sein. Die Zweidrittelmehrheit im Parlament, die für eine Verfassungsänderung notwendig ist, hat seine Partei zwar verloren, doch die absolute Mehrheit hat sie sich gesichert. Und damit scheint auch Putins Sieg bei der Präsidentschaftswahl im März außer Frage. Es sei denn, die harsche Kritik der Wahlbeobachter an der gestrigen Wahl hätte Konsequenzen. Aus Moskau, Heide Rasche.
Das Zählen dauert dieses Mal besonders lange. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis sei erst im Laufe des morgigen Vormittages zu rechnen, teilte die Wahlleitung am Abend mit. Trotzdem zogen alle Beteiligten schon eine erste Bilanz der Parlamentswahl. Präsident Medvedev bezeichnete die Wahl als ehrlich, demokratisch und gerecht. Eine Einschätzung, die die Wahlbeobachter der OSZE und des Europarates nicht teilen können. Die Wahl sei technisch gut vorbereitet gewesen und die Wähler hätten ihr Recht zur Stimmabgabe genutzt. Das waren die positiven Aspekte. Ansonsten bemängelten die Wahlbeobachter häufige Verfahrensverstöße und einige Fälle offensichtlicher Manipulation der Parlamentswahl. Es habe auch deutliche Hinweise auf die Existenz zusätzlicher Stimmzettel gegeben, zugunsten der Regierungspartei Geeintes Russland. Auch im Vorfeld der Wahl ist nach ihrer Überzeugung nicht alles nach demokratischen Regeln gelaufen. Nicht alle oppositionellen Parteien waren zur Wahl zugelassen worden. Das habe den demokratischen Wettbewerb eingeschränkt. Die Parteien, die tatsächlich registriert worden seien, hätten keinen gleichberechtigten Zugang zu den Staatsmedien gehabt. In Moskau und St. Petersburg demonstrierten am Abend Vertreter der Kommunisten und auch einige der nicht zur Wahl zugelassenen Parteien gegen die ihrer Überzeugung nach undemokratische Abstimmung. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei kündigte eine Klage gegen die Wahlfälschungen an, sobald das amtliche Endergebnis vorliege.
Darf man den Ankündigungen Syriens Glauben schenken? Syrien will nach eigenen Angaben die Forderung der Arabischen Liga erfüllen und eine Beobachtermission in das Land lassen. Nach einer Verschärfung der Sanktionen gegen Syrien hatte die Arabische Liga dem Land ein Ultimatum gesetzt, um einem Friedensplan zuzustimmen. Die syrische Führung hatte es verstreichen lassen. Die Regierung in Damaskus steht international in der Kritik, weil sie seit dem Frühjahr mit brutalen Mitteln gegen die Protestbewegung im Land vorgeht. Ulrich Leitert berichtet.
Noch ist unklar, was den Sinneswandel des Assad-Regimes ausgelöst hat. Erst ließ man ein letztes Ultimatum der Arabischen Liga verstreichen, dann schwenkte man auf ihren Kurs ein, oder gibt es zumindest vor. Syrien wolle der Entsendung von Beobachtern zustimmen, die verhindern sollen, dass das Regime weiter Gewalt gegen sein eigenes Volk übt. Andernfalls würden arabische Sanktionen fällig. Wie schon früher hatte Syrien zunächst die Auflagen ignoriert oder war nur scheinbar darauf eingegangen. Die Opposition vom syrischen Nationalrat mag dem Einlenken deshalb keinen Glauben schenken. Allerdings, die arabische Front gegen Syrien bröckelt. Libanon macht nicht mit, Irak ebenfalls. Auch Jordanien will weder Sanktionen noch Flugboykott mittragen. Das schade eigenen Interessen. Damaskus seinerseits demonstriert militärische Stärke mit Manövern von Raketeneinheiten, Luft- und Bodentruppen. Wohl um Berichten über Deserteure zu begegnen. Der syrische Nationalrat warnt sie vor Kämpfen gegen das Militär. Das bedeutet Bürgerkrieg und der sei unbedingt zu vermeiden.
Peinlich für die französische Regierung, nicht minder peinlich für den Stromkonzern EDF. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace ist es heute Morgen gelungen, sich ungehindert in ein französisches Atomkraftwerk einzuschleusen. Sie brauchten dafür nur eine Viertelstunde. Mit der Aktion wollten sie auf die ihrer Ansicht nach vorhandenen Sicherheitsmängel in Frankreichs Atomkraftwerken hinweisen. Die französische Regierung kündigte bereits eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen an. Aus Paris, Johannes Dochow.
Mit seiner Aktion hat Greenpeace die Atomindustrie erschüttert. Am frühen Morgen sind die Aktivisten der Organisation auf die Kuppel eines der Reaktoren in Nogent-sur-Marne geklettert, nur 95 Kilometer von Paris. Greenpeace-Sprecherin Sophia Majnouni. Wir wollten beweisen, wie gefährdet die Anlagen sind. In 15 Minuten kann man den empfindlichsten Punkt eines Atomkraftwerks erreichen. Greenpeace hält die Sicherheitsmaßnahmen in Frankreichs Atomkraftwerken für völlig unzureichend. Das Innenministerium und Électricité de France, der Betreiber, halten dagegen, in 3 weiteren Atomstandorten sei Greenpeace an den Sicherheitsanlagen gescheitert. Und in Nogent habe die Sicherheitsmannschaft des Kraftwerks sofort gesehen, dass die Eindringlinge keine Waffen gehabt hätten. Da habe die Polizei zurückhaltend reagiert, weil sie die Aktivisten nicht gefährden wollte. Andererseits werden nach der Aktion der Umweltschützer in Paris mehrere Krisensitzungen stattfinden. Der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henri Brandet, es hat sich tatsächlich ein Problem mit der Absicherung der französischen Atomanlagen ergeben. Deshalb wird es eine Untersuchung geben, an der mehrere Ministerien beteiligt sind. Und der Innenminister lädt noch in dieser Woche alle Beteiligten ein, um bessere Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren. Greenpeace hat jetzt eine Art Katz-und-Maus-Spiel angekündigt. In mehreren weiteren Atomkraftwerken seien Aktivisten versteckt, sagte Sophia Majnouni im Fernsehen. Wenn denn alles so sicher sei, müsse es doch für Polizei und die Betreiber leicht sein, die versteckten Männer und Frauen zu finden. Zur Stunde werden alle 19 AKW-Standorte durchsucht. Dort produzieren insgesamt 58 Reaktoren 3/4 des französischen Stroms.
In Stockholm wird zur Stunde der alternative Nobelpreis verliehen. Der sogenannte Right Livelihood Award geht in diesem Jahr an 3 Aktivisten in China, im Tschad und in den USA. Sie setzen sich für Solarenergie, Menschenrechte bzw. die Geburtshilfe ein. Ausgezeichnet wird auch die internationale Organisation GRAIN, die gegen den Landkauf großer Finanzinvestoren in Entwicklungsländern protestiert. Aus Stockholm berichtet Albrecht Beitschow.
Große Illusionen werden mit der Vergabe des Right Livelihood Awards nicht verknüpft. Man könne die Welt nicht besser machen, pflegt der Gründer dieser Auszeichnung, Jakob von Uexküll, gerne zu sagen, aber immerhin zeigen, dass es für unsere Probleme Lösungen gibt. Als sich die diesjährigen Preisträger am Vormittag den Medien vorstellten, wurde schnell klar, dass guter Wille, Engagement und der Mut Einzelner zwar viel bewirken können, aber die Aufgabe oft größer ist als die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Dass dieser Preis nicht nur moralische, sondern auch tatkräftige Unterstützung nach sich zieht, hofft Jacqueline Modena aus dem Tschad, die für ihren großen persönlichen Einsatz ausgezeichnet wird, für die Opfer der jahrzehntelangen Diktatur in dem zentralafrikanischen Land. Ich bin Rechtsanwältin und Vorsitzende einer Organisation, die sich für Menschenrechte einsetzt. Aber mein Einsatz gilt besonders den Rechten von Frauen und Kindern. Wir haben hier im Tschad eine Phase von gut 20 Jahren hinter uns, die man als großen Terror bezeichnen kann. Das Land wurde verwüstet. Unser damaliger Präsident lebt nun im Exil in Dakar in Senegal. Aber hier leben noch Tausende seiner Opfer, die auf Gerechtigkeit warten. Ihnen diese Gerechtigkeit zukommen zu lassen, hat sich Jacqueline Modena zur Aufgabe gemacht. Und zwar noch in den Zeiten, als Präsident Abré, der heute unbehelligt in Senegal lebt, im Tschad morden und foltern ließ. Mit Ina May Gaskin aus den USA wird eine weitere Frau ausgezeichnet. Ihr ist es zu verdanken, dass der Beruf der Hebamme in den Vereinigten Staaten nicht ausgestorben ist. Ausgehend von der Geburt ihres eigenen Kindes setzt sie sich seit über 40 Jahren für natürliche Entbindungen ein und kämpft gegen den Kaiserschnitt, als in den USA mittlerweile fast üblichen Weg, ein Kind in die Welt kommen zu lassen. Der Preis bedeutet ihr auch deshalb so viel, weil die Arbeit der Hebamme nicht die Anerkennung bekomme, die sie verdiene. Für mich ist das außerordentlich wichtig, denn die Hebammentätigkeit ist heutzutage für viele doch etwas Mysteriöses. Ihre Wichtigkeit wird nicht anerkannt. Hebammen fallen auch in Europa immer mehr aus dem System. Krankenhäuser tun sich schwer mit der Zusammenarbeit, aber vor allem die Krankenversicherungen wollen sie am liebsten als einen unnötigen Teil bei der Geburt draußen vorlassen. Ina May Gaskin ruft Frauen dazu auf, sich bei einem natürlichen Vorgang wie einer Geburt mehr auf die eigenen Kräfte und Möglichkeiten und weniger auf die Technik zu verlassen. Kaiserschnittgeburten seien keinesfalls sicherer. Ina May Gaskin geht sogar so weit zu sagen, dass die Hände einer ausgebildeten Hebamme als Diagnosewerkzeuge mehr taugen als Ultraschallgeräte. Was wiederum im Sinne der Preisstifter ist, die den Menschen nicht nur als Teil des Problems, sondern auch als Teil der Lösung sehen, so der Gründer Jakob von Uexküll. Der Verlust traditionellen Wissens oder Fertigkeiten, ob nun von Bauern oder Hebammen, ist sehr schwer wieder zu erlangen. Und das wieder zu gewinnen, ist eine Frage des guten, des richtigen Lebens. Right Livelihood ist schwer in andere Sprachen zu übersetzen, aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir das richtige Leben nennen.
Soweit der Bericht aus Stockholm. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.